Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Natürlich mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Guten Tag allerseits. Hier nochmal die Durchsage, kann man ja immer mal machen an unsere HörerInnen auf Spotify. Das hier ist nur einer von vielen verschiedenen Vrindt-Kanälen. Die anderen findet ihr im Internet, bei dem ihr nicht gezwungen seid, eine App runterzuladen, auf vrindt.de.
Und wenn ihr keine andere App runterladen wollt, dann hört doch auf Spotify meinen Sternengeschichten-Podcast. Dankeschön.
Sehr gut.
Hätten wir das auch abgefrühstückt. Was gibt's Neues im Universum?
Ja, überraschenderweise viel, obwohl wir erst vor kurzem geredet haben. Es gibt die mysteriöse fünfte Kraft, das größte schwarze Loch und Meteoritenfresser.
Die mysteriöse fünfte Kraft, das finde ich geil. Ja, ich habe eine Zeit lang habe ich so Witze gemacht über, das ist der lange verloren geglaubte vierte Aggregatzustand oder fünfte oder so ähnlich, bis ich dann irgendwann gehört habe, ja, der neueste Aggregatzustand heißt Bose-Einstein-Kondensat und mein Witz
ist
hat
neu ist er gar nicht mehr.
Ist so lange her, ja.
Also diese fünfte Kraft, das ist eine Geschichte, die gibt's auch schon länger. Also ich meine, eigentlich gibt's diese Suche nach Kräften schon ziemlich lange. Aber vielleicht fangen wir am Anfang mit den Grundlagen an und klären erstmal, was für Kräfte es geht und warum es um die fünfte Kraft geht. Mhm. Oder ist das, weißt du doch schon?
Starke Kernkraft, schwache Kernkraft, elektromagnetische Kraft und
die Liebe.
Die Liebe, genau.
Die Gravitationskraft.
Die Gravitationskraft, ja, natürlich. Vollidiot. Das, was am stärksten auf mich wirkt, habe ich natürlich am wenigsten parat, ja.
Ja, also das sind die vier Kräfte, mit denen wir momentan alle im Universum beobachtbaren Phänomene beschreiben. Also das Standardmodell der Teilchenphysik, auch die Relativitätstheorie, also diese beiden Theorien, die funktionieren alle mit diesen vier Kräften. Also wir haben bis jetzt noch keine zusätzliche Kraft irgendwo benötigt, um irgendwas zu beschreiben, was existiert. Man kann vielleicht das will jetzt zu weit führen, aber vor ein paar Jahren, 2012, ist ja das Higgs-Teilchen entdeckt worden. Und das Higgs-Teilchen ist nur eine Ausprägung des Higgs-Feldes, das überall ist. Mhm. Und dieses Higgs-Feld entspricht im Wesentlichen auch einer Kraft, die unabhängig von den anderen vier ist und dafür sorgt, dass eben die Objekte eine Masse haben. Wieder ganz vereinfacht. Also eigentlich kann man diese Higgs-Kraft als fünfte Kraft bezeichnen. Aber das ignorieren wir jetzt mal und bleiben bei den vier, die du schon genannt hast. Mhm. Und die Frage ist, wir wissen, dass es prinzipiell dieses Standardmodell, das noch nicht das Ende der Geschichte ist, weil es jede Menge Zeug gibt, was wir halt noch nicht erklären können damit. Ja, also wir wissen nicht, dunkle Materie, woraus besteht die dunkle Energie, was ist das, Neutrinos, wie funktionieren die und so weiter. Also es gibt jede Menge offene Fragen, die im aktuellen Modell nicht beantwortbar sind oder auch die ganz große offene Frage, ja, wie ist das mit der Gravitationskraft auf der Ebene der Teilchen? Da haben wir auch noch keine Theorie, die das abbilden und beschreiben kann, also eine Quantengravitationstheorie. Also da gibt's offene Fragen und wenn es offene Fragen gibt, dann heißt das, es gibt noch was zu entdecken. Ja. Das heißt, es kann prinzipiell sein, dass es noch andere, also Kräfte oder Wechselwirkungen zwischen Teilchen, zwischen Materie, zwischen Objekten gibt. Mhm. So, jetzt dafür macht man unter anderem auch die ganzen Experimente an den Teilchenbeschleunigern. Wieder vereinfacht gesagt, man nimmt Teilchen, lässt die aufeinander prallen, dabei entsteht Energie, aus der Energie entstehen wieder neue Teilchen und man kann mit dem aktuellen Modell recht gut vorhersagen, was rauskommen soll. Und dann guckt man, ob das rauskommt. Und wenn nicht das rauskommt, was rauskommen soll, kann es ein Hinweis darauf sein, dass halt irgendwas passiert, von dem man, das man noch nicht inkludiert hat im Modell, also was Neues.
Oder dass jemand den Beschleuniger nicht geputzt hat.
Oder dass halt irgendwie ein experimenteller Effekt oder sonst irgendwas da ist, klar.
Ist auch schon vorgekommen übrigens, habe ich auch schon erzählt gekriegt, dass irgendwie bei der Wartung irgendwas verkackt haben und auf einmal total geile Ergebnisse überall rauskamen. Durfte ich aber nicht veröffentlichen, egal.
Ja, also sowas ist in der Geschichte der Wissenschaft, kommt sehr oft vor. Aber
so, boah, krass, Eureka! Nee, warte mal, da ist irgendwas nicht.
Ja. Aber die Fast Radio Bursts, die Mikrowelle von den Wissenschaftlerinnen waren, also es gibt jede Menge Geschichten dieser Art, aber tatsächlich, also man macht jetzt diese Experimente am LHC, am CERN zum Beispiel, glauben ja viele, das ist quasi ein Ding, das man gebaut hat, weil man das Higgs-Teilchen nachweisen wollte, was unter anderem auch so war, aber es ist nicht so, dass man quasi sagt, wir wollen das entdecken und dann guckt man nach und entdeckt, sondern tatsächlich guckt man auch einfach nach, passt das, was wir da sehen, mit dem überein, was wir glauben, dass passieren soll? Und wenn nicht, lernt man was. Und deswegen baut man auch immer größere Geräte, weil man natürlich irgendwo mal in die neuen in Ebenen vordringen muss, wo man halt bis jetzt noch nichts weiß. So, die Geschichte fängt jetzt aber nicht an am CERN, sondern in Ungarn, in Debrecen. Ich weiß nicht, ob du Debrecen kennst.
Da kommt das Debreziner Würstchen her.
Das kommt dort her, ja. Also das ist, ich weiß nicht, ob jetzt alle zuhörenden Ungarinnen und Ungarn, vielleicht ist Debrecen auch noch für was anderes berühmt.
Das kann sein, aber das kenne ich dann nicht, nee.
Ja, also ich war noch nie in Debrecen. Ich habe viele Debreziner gegessen, klassische Wiener Würstelstand Angebot. Aber dort gibt es unter anderem auch das Kernforschungsinstitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Das steht dort. Und da arbeiten ungarische Akademiker der Wissenschaften und unter anderem Attila Krasznahorkai, den man vermutlich anders ausspricht, aber so schreibt man ihn. Und der hat damals, 2015 war das schon, ein Paper veröffentlicht. Da ging es um Beryllium-Atome, Beryllium 8.
Das Computer, ist, haben wir noch eine Beryllium-Kugel?
Es ist, genau, ja. Ich glaube, es war der andere. Aber Galaxy Quest.
Genau.
Oder? Ja.
Nein, aber, wir haben keine Beryllium-Kugel.
Ja, hätten sie mal nach Debrecen fahren sollen. So, aber es ging, was also ich verlinke Artikel dazu. Ich erkläre jetzt nicht den ganzen Detail dieser Geschichte.
Ich verlinke einen Artikel zu Galaxy Quest, weil den Film muss man gesehen haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt auch, ja. Es geht im Wesentlichen, man hat ein radioaktives chemisches Element, in dem Fall Beryllium 8, das zerfällt und man kann eben vorhersagen, was bei dem Zerfall alles am Ende rauskommen soll. Und in dem Fall ist das ein Elektron und ein Positron. Und die bewegen sich auf eine bestimmte Art und auch das kann man vorhersagen, wie die sich bewegen sollen. Und man hat festgestellt, beziehungsweise sagen das Krasznahorkai und seine Kollegen, dass die sich eben nicht so bewegen, wie sie es tun sollten. Also die fliegen jetzt nicht irgendwie die gleiche Richtung weg, sondern irgendwie in einem Winkel auseinander, was sie eigentlich nicht tun sollten. Aha. So, und die haben gemeint, man kann das dann erklären, dieses Phänomen, wenn man davon ausgeht, dass dieses Beryllium-Atom, bevor es zu Elektron und Positron wird, noch zu was anderem wird. Es zerfällt in ein anderes Teilchen, ein bisher unbekanntes Teilchen und dann kommen da erst diese Elektronen und Positronen raus und weil da ein anderes Teilchen dazwischen war, bewegen die sich eben so, wie sie es dann beobachtet haben, dass sie es tun. So, das war 2015. Dann gab es 2016, haben eben andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch nochmal so eine entsprechende Interpretation der Daten veröffentlicht. Das waren dann amerikanische Forschungseinrichtungen, weswegen es erst dann damals in die Weltpresse gelangt ist, weil für die Debreziner hat sich keiner interessiert damals anscheinend.
Die Russische Akademie der Wissenschaft hat festgestellt.
Ja, so ungefähr. Aber jedenfalls dann ist es mal 2016 schon mal durch die Medien gegangen, da habe ich damals schon was Längeres drüber geschrieben und der Stand der Dinge war halt, ja, kann sein oder auch nicht. Und weil natürlich irgendwie die Ungarn sind eher halt Außenseiter, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt, die sind halt arbeiten nicht da an diesem gigantischen internationalen CERN-Dingens wie die anderen, ja. Und tun viele andere auch, aber das ist jetzt quasi, wenn nämlich ja so von Außenseiter was sagen, vor allem noch sowas Spektakuläres wie ein komplett neues Teilchen mit einer komplett neuen Kraft verknüpft und so weiter, dann ist das schon was, wo sie nicht einfach sagen, ja, gut, da habt ihr einen Nobelpreis und dann, wo man sich quasi überlegt, hier, wir überprüfen das lieber nochmal. Aha. So, dann sind jetzt ein paar Jahre vergangen seitdem und jetzt vor kurzem war diese fünfte Kraft wieder mal in den Medien. Wieder dank Attila Krasznahorkai, weil die haben ein neues Experiment veröffentlicht, wo sie jetzt auch aus anderen, also nicht mehr Beryllium, sondern diesmal hat es was mit Helium zu tun gehabt. Auch da die Details habe ich jetzt, wie gesagt, kann man nachlesen, muss man jetzt aber nicht genau wissen, aber auch da haben sie gesagt, auch da verhält sich das, was sie beobachtet haben, so, dieser Zerfallsprozesse, als wäre da quasi noch ein Teilchen beteiligt, von dem man bisher nichts weiß, und zwar ein Teilchen mit genau den gleichen Eigenschaften wie zuvor bei der Beryllium-Geschichte. Es wäre in dem Fall ein Teilchen, das eine Masse hat von 17 Megaelektronenvolt. Der Einheit misst man in der Teilchenphysik-Massen.
Ist das viel? Ist das wenig?
Das ist viel. Okay. Das ist viel. Also alle neu entdeckten Teilchen, die noch sind, die müssen große Massen haben, weil große Massen sind große Energien, kleine Massen sind kleine Energien und die bei kleinen Energien, die haben wir schon, die Teilchenbeschleuniger, die kleine Energien haben, so alles, was bei kleinen Energien passieren kann, haben wir gesehen, ja, also drum bauen wir immer größere Beschleuniger, damit wir sehen, was bei größeren Energien passiert, weil du musst ja quasi in den Beschleuniger die Energie produzieren oder bei den Kollisionen frei werden lassen, die eben dieser Masse entspricht, der Teilchen, wenn das Teilchen, wenn du jetzt quasi 17 Megaelektronenvolt hast, dann muss der Prozess 17 Megaelektronenvolt freisetzen, sonst kannst du das Teilchen nicht produzieren, sonst kann es dann nie rausfallen aus dem Beschleuniger. Und darum brauchen wir immer größer. Also das ist schon ein größeres Teilchen. Ich kann es jetzt gerade nicht, habe jetzt gerade keinen Vergleich mit anderen Teilchen, aber deutlich schwerer als irgendwie so ein Elektron oder sowas auf jeden Fall. So. Und weil es jetzt eben 17 Megaelektronenvolt hat, haben sie es eben das X17 Teilchen genannt, also X für unbekannt, 17 für 17 MeV. Und ja, also der hat Horkai und seine Kollegen haben halt wieder ein neues Paper beschrieben und der Rest der Teilchenphysikwelt ist halt immer noch skeptisch. Aber sagen wir mal, nicht so skeptisch, wie man es jetzt gegenüber irgendwelchen Pseudowissenschafts-Heidis wäre oder sowas, sondern halt wissenschaftlich seriös skeptisch. Also es gibt am CERN ein Experiment, NA64 heißt es, da hat man schon probiert, dieses Teilchen nachzuweisen, hat da nichts gefunden, haben aber auch gesagt, ja, also prinzipiell ausschließen können wir es noch nicht. Also es kann durchaus sein, dass man es halt irgendwie den Deckel noch ein bisschen aufmotzen muss, damit es wirklich funktioniert. Es gibt ein anderes Experiment, das LHCb-Experiment, das auch gerade aufgerüstet wird. Und da sagen die Verantwortlichen, ab 2023 wird das Experiment im Wesentlichen soweit sein, um ein für alle Mal zu sagen, das gibt's oder das gibt's nicht. Also dieses Teilchen ist halt, es ist halt immer eine schöne, es klingt schon die fünfte Kraft und so weiter. Also immer, wenn da was in der Wissenschaft auftaucht, dann stürzen sich die Medien drauf. Aber der Stand der Dinge ist immer noch
fünfte
so
wie Kraft vor ein paar Jahren. Fünfte Kraft auf neuntem Planeten entdeckt, meinst du?
Ja, genau. Also der Stand der Dinge ist immer noch, also es ist die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht abgeneigt dieser Entdeckung, aber halt tatsächlich, es braucht noch ein bisschen mehr als das, was die vorsichtigen Hinweise, die ungarischen Leute da gefunden haben, sondern es braucht halt mehr. Es braucht unabhängige Bestätigung und die wird's geben in ein paar Jahren und dann wissen wir, ob das jetzt tatsächlich eben, ob wir wirklich eben
Planet 9 entdeckt haben.
Ja, das kann in der gleichen Zeit ungefähr auch passieren, wenn es ihn gibt, ja. Aber tatsächlich ist, wie gesagt, also wir wissen, irgendwas muss da ja sein. Ja. Also irgendwas muss da sein, was wir noch entdecken können, weil wir haben oder wir sind komplett blöd und auf dem falschen Dampfer mit unserer Theorie und haben die komplett falsche Theorie aufgestellt, wogegen wieder die Tatsache spricht, dass die halt wahnsinnig gut funktioniert bis jetzt. Ja. Aber irgendwas wird es zu entdecken geben und wer weiß, vielleicht waren die Debreziner die ersten, die es entdeckt haben. Dann werden sie auch einen Nobelpreis kriegen.
Das wäre jetzt die eine Nachricht aus dem Universum. Du hattest noch zwei andere, hast du gesagt, ne?
Genau, ich hatte noch zwei andere. Es gibt noch etwas ganz Aktuelles. Das Schwerkraftmonster im Zentrum des Galaxienhaufens Abel 85.
Da kannst du ja dann halt auch überhaupt nichts machen, weil das frisst ja dann den Planeten 9 einfach auf.
Ja, der ist aber auch weit weg. Also das geht um einen Galaxienhaufen, was ein selbsterklärender Fachbegriff ist, also eine Ansammlung von Galaxien.
Also die Astronomie unterscheidet zwischen Galaxienhaufen und Galaxienbatzen, ne?
Nein, tut sie nicht.
Das ist nämlich das Problem mit euch Wissenschaftlern. Wenn man sich über eure Wissenschaft, wenn man Witze über eure Wissenschaft macht, dann werdet ihr auf einmal total humorlos. Nein, das ist nicht so. Anstatt mal mit auf die Reise zu gehen, sagen, ja, genau, und Käsefüllung.
Wir haben allerdings lokale Fussel, wenn du möchtest.
Ah, wuhu. Lokale Fussel.
Ja, die Sonne befindet sich im lokalen Fussel.
Ah ja.
Aber Galaxienbatzen haben wir noch nicht. Nee. Aber
ich finde es sehr schön, aber gut.
Also auch Galaxien, so wie unsere Milchstraße, bewegen sich nicht quasi allein isoliert durchs Universum, sondern sind zusammengeschlossen, ebenso wie Sterne in Galaxien organisiert sind, sind Galaxien in Galaxienhaufen organisiert. Das heißt, durch Gravitationskraft aneinander gebundene Galaxien.
Das Schöne ist ja, wenn ich dann so einen Scheiß rede mit Batzen, dann sage ich dreimal Batzen und habe hinterher tatsächlich das Wort Sternenhaufen vergessen. Wenn du das jetzt nicht wieder gesagt hast, hätte ich lange überlegen müssen, worüber wir eigentlich reden.
Ja, nicht über Sternhaufen, das ist was anderes als Galaxienhaufen. Genau. Und also wer es wissen möchte, die Milchstraße gehört zu einem Galaxienhaufen mit dem wunderbar originellen Namen Lokale Gruppe. Und diese lokale Gruppe ist ein Galaxienhaufen, gibt aber noch ganz viele andere Galaxienhaufen, also viel größere Galaxienhaufen und einer davon heißt eben Abel 85. Abel war ein Astronom und der hat einen Katalog gemacht und war halt Nummer 85 in dem Katalog und in dieser Haufen gibt es die Galaxie Holm 15a und dort hat man jetzt ein schwarzes Loch.
Ich muss Michael Holm.
Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie nach dem benannt ist.
Dein Zug rollt in den Bahnhof ein. Das kann man doch irgendwie umdichten. Wir machen einen Chor. Okay, machen wir weiter. Deine Galaxie rollt in den... Nee, dein. Ja. Man braucht was. Was gibt's denn? Gibt's irgendwas im Universum, was einsilbig ist, so wie Zug?
Stern?
Dein Stern rollt in den Bahnhof ein.
Ja.
Ich singe einfach weiter, du kannst sprechen.
Ach so, ja, ich dachte, ich wollte schon, ob da noch ein großes musikalisches Erlebnis kommt.
Also ist ein großes musikalisches Erlebnis. Ich kann nämlich noch nicht mal ansatzweise singen, darum ist das.
Ist okay. Ja. Ja, also dieser Galaxienhaufen, den haben Leute aus München untersucht, und zwar am Wendelstein-Observatorium und am Chile mit dem Very Large Telescope. So, diese Zentralgalaxie in Abel 85, die ist schon mal eine ziemlich gewaltige Galaxie. Also das sind 2 Billionen Stern, also Sonnenmassen, also 2 Billionen Sterne ungefähr im Vergleich zu den 100, 200 Milliarden, die wir in der Milchstraße haben. Aber was den Leuten aufgefallen ist dort, das Zentrum dieser gewaltigen Galaxie, da ist es extrem, ja, das schaut nicht so sternig aus, ja, das ist eher so diffus und lichtschwach. Und das ist ein Hinweis darauf, dass da ein großes schwarzes Loch sein könnte, nicht, wie man jetzt auf dem ersten Hören glauben könnte, weil das schwarze Loch das ganze Licht wegsaugt.
Doch, da kommt nicht mal Licht raus.
Ja, tut's, aber aus der Umgebung vom schwarzen Loch kommt Licht wunderbar raus.
Irgendwann mache ich dich fertig, indem ich nur so, ja, naja.
Ja, also jedenfalls haben die gedacht, da könnte ein schwarzes Loch sein, weil diese Galaxie, um die es geht, ist eine elliptische Galaxie. Mhm. Also nicht wie unsere Milchstraße, eine Spiralgalaxie, sondern eine elliptische Galaxie. Und die elliptischen Galaxien entstehen im Allgemeinen aus der Kollision von Spiralgalaxien. Ja, also wenn unsere Milchstraße mit unserer Nachbargalaxie, der Andromeda, in 1 bis 2 Milliarden Jahren kollidieren wird, dann stößt erstmal nichts zusammen, wie man sich so denkt, weil
das flutscht so durcheinander durch.
Genau, aber es gibt natürlich eine gravitative Wechselwirkung zwischen den Sternen. Also es gibt vorher schon so Gezeitenkräfte, die da wirken. Also die rühren sich gegenseitig ordentlich durch, und dann am Ende, also die wirbeln so ein paar Mal durcheinander, umeinander, und am Ende, nach ein paar Milliarden Jahren, ist halt einfach aus 2 Spiralgalaxien so ein großer kugelförmiger Haufen aus Sternen entstanden, eben eine elliptische Galaxie. Aha. Und jetzt hat aber jede große Galaxie ein schwarzes Loch im Zentrum. Unsere Milchstraße hat eins, die andere Andromeda, also alle großen Galaxien haben das.
Ist das so oder ist das noch eine Vermutung, die wir haben?
Nee, das ist so. Also es ist natürlich, wir haben jetzt nicht alle Galaxien angeguckt, ja, klar. Ja, ja. Aber es ist so, nach alle Galaxien, die wir angeguckt haben, da ist das so. Okay. Und so nach dem, was wir wissen, wie Galaxien funktionieren, muss das so sein. Also das ist.
Alles klar, es wäre eine Sensation, würden wir eine Galaxie entdecken, in deren Mitte ein, was weiß ich was.
Ja.
Batzen ist. Ein Batzen. Sehr gut. Damit hätten wir jetzt definiert, was Galaxienbatzen sind. Das ist auch nicht schlecht.
Genau. Also es gibt schon so kleinere, die Galaxien sind alles fließende Grenzenbegriffe. Also es gibt immer so bei den kleineren Zwerggalaxien, die der Übergang ist dann fließend zu den Sternhaufen und so weiter. Also da kann schon sein, dass da welche dabei sind, wo kein schwarzes Loch in der Mitte ist. Aber bei den großen Dingern, ja. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn 2 solche Galaxien verschmelzen? Weil jeder hat ein schwarzes Loch. Und diese schwarzen Löcher, haben die meiste Masse, die stärkste Gravitationskraft. Natürlich, die sammeln sich dann auch im Zentrum dieser elliptischen Galaxie. Die umkreisen einander und irgendwann verschmelzen auch die schwarzen Löcher.
Ja. Ich wollte gerade fragen, werden die dann zu einem noch größeren schwarzen Loch?
Natürlich.
Oder passiert irgendwas? Ja, okay.
Also ein bisschen was geht ja weg. Also wir wissen ja seit der Entdeckung 2016, dass bei der Kollision von schwarzen Löchern Gravitationswellen entstehen, und da steckt Energie drin. Das heißt, ein Teil der Masse geht eben in Form von Gravitationswellen weg bei der Verschmelzung, aber natürlich insgesamt bleibt dann mehr übrig, als die jeweils einzelnen gehabt haben. Ja. Und es werden größere schwarze Löcher draus. Was aber davor passiert ist, während diese schwarzen Löcher da halt irgendwie durch das Zentrum dieser Galaxie rumschleudern und sich bewegen, dann schmeißen die erstmal die ganzen Sterne raus, die da rumhocken. Aha. Ja, durch die Gravitation. So mit ihrer Gravitationskraft werden die links und rechts da irgendwie rausgeschleudert.
Und die fliegen dann so alleine durchs Universum dann hinterher, oder?
Ja, wo auch immer. Also es gibt ja, wir wissen ja, dass es Sterne gibt, die halt quasi so Hypervelocity Stars, also Sterne, die so schnell sind, dass sie eben die Milchstraße verlassen und so weiter. Also die sind halt da, ja, die haben halt Pech gehabt. Und also es ist den Stern eigentlich wurscht, weil der Stern ist sich selbst genug. Der leuchtet halt weiter vor sich hin und macht das, was er immer gemacht hat, nur halt jetzt außerhalb der Galaxie. Mhm. Aber die Sterne sind weg und auch das Gas, weil das sind ja alles alte Galaxien, die da verschmelzen, also die Spiralgalaxien. Und das heißt, da ist auch schon das ganze Gas, was zwischen den Sternen vorhanden ist, ist auch schon aufgebraucht worden, um neue Sterne zu machen. Also ja. Alte Galaxien haben weniger Gas zwischen den Sternen als junge Galaxien. Das heißt, du hast jetzt im Zentrum so einer Galaxie eben kaum Sterne und kaum Gas, das zu neuen Sternen werden kann. Das heißt eben, du kriegst genau das, was die da gesehen haben, so einen diffusen, sternlosen, dunklen Zentralbereich. Mhm. Und jetzt haben wir gesehen, okay, das ist, der war halt sehr dunkel, diffus und sternlos. Und jetzt haben wir gedacht, okay, dann ist dort vielleicht auch wirklich ein großes schwarzes Loch, und dann haben die halt dann da mit diversen Beobachtungen das überprüft und haben jetzt festgestellt, 700 Millionen Lichtjahre ist das Ding weg, ja, doppelt so weit wie die bisher weiteste Galaxie, in der wir die Masse eines schwarzen Lochs gemessen haben. Und die Masse, die sie gemessen haben, war auch gleich die größte, nämlich 40 Milliarden Sonnenmassen hat das Ding. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße hat ungefähr 4, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist dann 4 Milliarden.
Wäre es theoretisch möglich, eine solche Galaxie mit so einem leeren Zentrum zu sehen, in dem kein schwarzes Loch ist? Oder ist dann die Dynamik der Galaxie nicht mehr dieselbe?
Die ist dann nicht mehr dieselbe, weil natürlich das zentrale Objekt, es ist ja nicht ganz so wie bei einer Sonne und Planeten, die rundherum kreisen, aber natürlich, wenn du da 40 Milliarden Sonnenmassen drin hast in der Galaxie, die halt irgendwie ein paar hundert oder tausend Milliarden Sonnenmassen insgesamt hat, dann ist das schon ein zentrales bestimmendes Element, ja, was die Entwicklung angeht. Das heißt, die Dynamik wird dann anders aussehen, also das würde man dann, also da bin ich zu wenig Experte für, okay, wechselwirkende Galaxien, aber ich würde es vermuten, dass dann die ganze Entstehung Geschichte von solchen elliptischen Galaxien und so weiter komplett anders ablaufen würde. Also, dass man die vielleicht gar nicht so kriegen würde, wie sie aussieht. Ja, das ist das größte schwarze Loch, das wir bis jetzt gemessen haben.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Aber machen können wir damit auch nichts, ne?
Ja, wir wissen es halt. Das Wissen ist immer gut.
Ja, aber wir haben genug Probleme auf der Erde, da müssen wir nicht.
Ja, die haben wir auch, aber ich sehe immer hier diese scheiß Adblocker. Jedes Mal in den ganzen Artikeln, die ich hier habe, grinst mich hier Boris Becker an mit einem komplett verprügelten Gesicht. Was? Irgendwie so mit schiefer Nase und irgendwie blutigen Augen und so weiter. Und drunter steht Eilmeldung, Tragödie erschüttert Deutschland. Und noch doppelt falsch geschrieben. Es steht hier Einmeldung, Tragödie erschüttert Deutschland.
Ich glaube, das ist Werbung für Bitcoin irgendwas.
Ich will nicht draufklicken,
das schaut mir so dubios aus. Ich meine, dass es Werbung für Bitcoin wäre, ja.
Ja, und in jedem Scheißartikel, den ich jetzt hier auf Papier, dreimal ist er drin, da verprügelt.
Ach so, weil du einen Adblocker ausmachen musstest, um den Standard lesen zu können, oder?
Na, ich mache den aus, ich schreibe auch für die, also insofern bin ich da so nett und mache ihn auch aus, aber ja.
Ich habe meinen aus Sicherheitsgründen an und versuche mich mit Workarounds zu.
Falls jemand weiß, wer Boris verprügelt hat, sagt Bescheid, wird mich
interessieren. Ja, genau, einfach mal in die Kommentare schreiben. Auf
genau.
Na?
Ah, bist du mal wieder?
Ach so, ich dachte, ich warte auf die dritte Sache. Nein, ich kann natürlich auch was erzählen.
Nein, die von dritte, der Erde, da gehört nämlich noch eine vierte auch dazu.
Die ach du Scheiße, nee, dann erzähle ich mal was von der Erde. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass der Fluss Nil, der da so durch Ägypten geht, wesentlich älter ist als bisher gedacht. Das haben sie rausgefunden, indem sie zwei Gesteine...
Die Nilringe, genau.
Die Nildelten sind, haben sich die Gesteine angeguckt, und zwar Gesteine aus dem Hochland von Abessinien. Jetzt fragt sich jeder, Abessinien. Das
da
ist
kommen die Abessinen her.
Genau, da kommen die Abessinen her. Das ist da so Äthiopien, Eritrea. Jetzt fragen sich alle, Äthiopien, Eritrea. Äthiopien liegt so, ne, man kennt so die arabische Halbinsel, ne, so Sinai und so. Da gegenüber, also links gegenüber liegt Äthiopien. Links daneben, also östlich daneben, liegt Eritrea, und von da entspringt ein Teil des Nils, und zwar der blaue Nil. Das ist eine der beiden Quellflüsse des Nils. Da oben haben sie sich Gesteine angeguckt, haben sich Sedimente im Nil-Delta angeguckt, also praktisch in der Mündung des Nils, und haben festgestellt, hups, der ist ja gar nicht 5 Millionen Jahre alt, der eine Fluss, was schon echt krass ist. Der ist 30 Millionen Jahre alt.
Ja, das ist ordentlich älter, ja.
30 Millionen Jahren transportiert dieser Fluss Gesteinssedimente darunter. Das finde ich wirklich, oder Gestein darunter, die sich dann als Sediment ablagern. Und dann haben sie sich gefragt, wie das denn passieren konnte, dass er so alt wird, und haben festgestellt, dass in diesem Hochland von Abessinien eine sogenannte Plume aus dem tiefen Erdmantel aufgestiegen ist. Also Plum, ja. Okay. Also praktisch ein Magmapilz, wenn man so will, so blöd gemacht hat. Und der hat dieses Gestein schnell angehoben und dabei irgendwie ein Förderband im Mantel in Gang gesetzt, so dass eine konstante Aufwärtsströmung das Hochland von Abessinien auf konstanter Höhe hält, während gegenüber die Kruste nach unten gezogen wird. Das heißt, du hast durch so eine geologische Anomalie, ein konstantes Gefälle im Nil, wenn man sich den Fluss in seiner Länge anguckt. Und darum fließt er halt einfach immer weiter, ohne sich über irgendwas, ohne sich irgendwie zu stören. Finde ich total abgefahren.
Ja, es ist, haben wir mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber jetzt würde mich natürlich interessieren, so was ist denn der älteste Fluss der Welt?
Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich auch nicht, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, aber das würde mich interessieren, wenn das irgendwie, das ist ja durchaus eine interessante Information, also die habe ich noch nie irgendwo, wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass das natürlich in der Geologie untersuchbar sowas, wie ich mir jetzt, je länger ich darüber nachdenke, desto sinnvoller erscheint es mir, sowas zu untersuchen. Aber so in den typischen Rankings, also ProSieben hat noch nie eine Ranking-Show gemacht zu dem Thema.
Ja. Auf die Schnelle gegoogelt, spuckte Wikipedia aus, dass der Finke River in Australien.
Ja, alles in Australien. Das älteste Zeug ist immer in Australien. Das
stimmt mal. Aber auch interessant, warum steht eigentlich das älteste Zeug immer in Australien rum?
Ja, weil der Kontinent halt so alt ist.
Ach so, weil er unverändert so alt bleibt, meinst
genau.
du?
Ja, meine, die anderen Kontinente sind wie so zusammengekracht und so weiter.
Ja, stimmt. Ja. Ja, das war der Nil.
Ja, ich habe hier, der älteste Fluss Australien. 300 Millionen Jahre alt. Tatsächlich.
Ich finde das eine total aberwitzige. Also diese Vorstellung, also so ein paar tausend Jahre und so, kann ich ja alles nachvollziehen, weil Schmelzwasser, Gletscher, ne? Aber 30 Millionen Jahre lang gibt es da irgendeinen krassen Wasserkreislauf, der funktioniert. Und die Frage ist halt, wie lange noch, ne?
Ja, dann mache ich mit was Alten weiter.
Ja.
Und zwar, die heißen auch alt, nämlich mit Archaeen. So Archaeen sind immer so ein bisschen, die mögen Wissenschaftskommunikatoren wie ich nicht, Archaeen, weil wann immer kann ich wirklich erklären, was Archaeen sind. Archaeen sind Archaeen. Ja, also das sind keine Pflanzen, keine Tiere, keine Bakterien, das sind halt Archaeen.
Aber halt, was ist es nun?
Einzellige Organismen, ja. Okay. Also eine Archaea ist, also früher hat man die Archaebakterien genannt, ja. Also man hat gedacht, dass es quasi Bakterien sind. Aber im Prinzip sind es, also es gibt Bakterien, es gibt Eukaryoten, das sind alles, das ist quasi wir, also alles, was halt quasi einen Zellkern hat und Bakterien und die Archaeen sind Prokaryoten. Das heißt, Archaeen sind einzellige Organismen, die aber keinen Zellkern haben, aber so DNA-Moleküle, die halt quasi ohne Hülle da in der Zelle rumschwimmen.
Ja.
Genau. Und die genauen Unterschiede zwischen Archaeen und Bakterien, die kann ich jetzt, da müssten die biologisch kundigen Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal was dazu sagen.
Kannst du nicht einfach irgendwas behaupten? Die Leute glauben einem doch alles, wenn man Wissenschaftler
ist. Die Archaeen sind grün und die Bakterien sind rot. So, aber
wegen dem Chlorophyll.
Nein, also ich nehme an, da wird es irgendwelche genetischen Sachen geben, die dann irgendwie mal festgestellt haben, dass die halt genetisch schon irgendwie unterschiedlich sind. Auf jeden Fall sind Archaeen, wie der Name auch schon sagt, extrem alt. Ja, also tatsächlich irgendwie gehören zu den ältesten Lebewesen auf unserem Planeten. Und guck mal, ich habe gerade hier bei Wikipedia geschaut. Archaeen wurden bei Menschen im Darm, im Mund, im Bauchnabel und in der Vagina nachgewiesen.
Im Bauchnabel, das finde ich ganz witzig. Ja. Da sind doch eigentlich Flusen drin. Sind Archaeen vielleicht die Flusen des Universums?
Nein.
Nicht?
Ja. So, also, die Archaeen, um die es geht, sind weder in Bauchnebeln noch Vaginas oder anderen Körperteilen, sondern es geht um Forschung von der Universität Wien. Und zwar haben die ein Archaeon, das ist, glaube ich, die Einzahl, untersucht. Das heißt Metallosphera sedula. Metallosphera sedula. Ja. Und das sind sogenannte chemolithotrope Mikroorganismen.
Warte, chemolithotrop reagieren mit... Nee, ich weiß es nicht.
Chemolithotrop sind Mechanismen, also Mikroorganismen, die ihre Energie eben auch aus anorganischen Quellen beziehen können, ja. Also vereinfacht gesagt, die können irgendwie halt ja Steine fressen, Steine verstoffwechseln, Gestein oder irgendwas, was halt irgendwie ist keine Pflanze oder sonst irgendwas, sondern können wirklich eben auch Gestein verstoffwechseln. Und das haben die halt untersucht, ja. Also die haben das Ding aus Neapel, aus vulkanischen Schwefelquellen, die über 70 Grad heiß sind. Also diese Archaeen kommen auch sehr gut mit, oder findet man auch dort, wo halt wirklich extreme Bedingungen herrschen. So, was die jetzt getan haben, also die haben gewusst, okay, die können halt eben schon Steine verstoffwechseln. Wenn die Temperaturen und die Atmosphäre richtig ist, dann können die das machen. Und die haben untersucht eben, die haben einerseits Steine angeschaut und dann haben die denen auch Meteoriten gegeben. Ja, also Stein, die aus dem Weltall auf die Erde gefallen sind. Also die haben es einmal probiert mit Meteoritengestein und einmal bei normalem Eisenerz und haben festgestellt, diese Archaeen fressen das Meteoritengestein sehr viel schneller als das normale Eisenerz. Das heißt, die kommen aus irgendeinem Grund deutlich besser mit Meteoritengestein klar als mit Eisenerz.
Aha.
Und tatsächlich, also man macht
aber das. Aber wo kriegt man jetzt das ganze Meteoritengestein her?
Weil Eisenerz, ja, na, warte mal. Okay. Ja, also es geht los, ich meine, erstens mal, sie oxidieren das Eisen, ja, also es ist quasi deren Atmung, deren Stoffwechsel, also so wie wir halt irgendwie mit Sauerstoff oder irgendwas arbeiten und andere mit Sonnenlichtphotosynthese machen, oxidieren die das Eisen und da kommt Energie raus. So, und weil die so alt sind, ja, behaupten die oder vermuten die, dass eben erstens, so ein Meteorit enthält mehr andere Metalle, also mehr Spurenmetalle als das irdische Gestein, weil ja bei uns das ganze, die ganze Erdkruste, die ganze Erde ist ja differenziert. Das heißt, die ist durch die ganzen vielen Kollisionen, die stattgefunden haben, damit wie die Erde entstanden ist, hat sich das alles halt irgendwie, war ganz aufgeschmolzen. Das heißt, das ganze schwere Zeug ist nach unten in den Kern gesunken und so weiter, das leichte Zeug ist oben. Wohingegen im Weltall bei den Asteroiden, die ja der Ursprung der Meteoriten sind, das nicht stattgefunden hat. Das heißt, da ist das alles. Alles Zeug ist quasi überall. Das ist sehr viel durchmischter, das Meteoritenmaterial. Ja. Das heißt, in so einem Meteorit findest du eben viel mehr Spuren von anderen Metallen als im irdischen Gestein. Und die vermuten halt, dass das die Stoffwechselaktivität fördern könnte und auch eben das Wachstum dieser Archaeen. Auch die Porosität vielleicht der Meteoriten im Vergleich zum irdischen Erz könnte das sein. Und sie gehen eben davon aus, dass die halt wirklich zu den ältesten Lebewesen gehören und dass tatsächlich
heißen früher deshalb auch Archaeen?
Ja, eh, na, Archaeen, ja. Aber ja, tatsächlich, das
Österreicher. Ja, eh. Entschuldigung.
Ja.
Super.
Aber das eben wirklich, also früher, auf der frühen Erde, also auf der jungen Erde, ja. Da war vermutlich Meteoritenmaterial lag noch wesentlich häufiger rum als heute. Und dass das tatsächlich eben, da war halt noch nicht so geologisch irgendwie verändert, wie es heute ist. Und von früher reden wir jetzt wirklich vor weiß ich, 3 Milliarden Jahren oder irgendwie sowas, glaube ich. Weiß ich, wie weit wir jetzt zurückgehen, aber auf jeden Fall 2-3 Milliarden Jahren, behaupte ich jetzt mal. Also weit früher auf jeden Fall. Und da war halt einfach sehr viel mehr Meteoritenmaterial verfügbar. Und die könnten dann eben sich darauf spezialisiert haben, diese Meteoriten zu fressen.
Jetzt kommt meine Theorie. Die Archaeen haben die Meteoriten weggefressen, darum finden wir nicht mehr so viel davon.
Ja, vielleicht. Also würde ich jetzt gar
nicht überzeugen.
Also es ist, ich bin auch so, zu wenig Experte.
Irland war früher mal bewaldet, vergisst man auch immer. Dann kam der Mensch. Also warum sollen nicht auch die Archaeen?
Ja, ne, es kann gut sein, dass da irgendwie, aber da müsste man wirklich Leute fragen, die sich auskennen damit. Okay. Aber es kann durchaus sein, welche Mengen die jetzt da weggefuttert haben im Laufe der Zeit, kann ich jetzt nicht sagen. Aber klar, ich meine, Gestein wird abgebaut durch alles Mögliche. Warum nicht auch irgendwie Meteoritengestein durch Archaeen? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptpunkt um das geht, sondern die sagen halt wirklich, dass eben in dem Fall auch die Meteoriten quasi halt auch, weil die halt so gut mit Meteoriten funktioniert haben, die Archaeen halt quasi der Ursprung des restlichen Lebens sind oder einer der Ursprünge des restlichen Lebens, dass diese Meteoriten dann eben tatsächlich auch die Evolution ein bisschen angetrieben haben.
Haben sie nicht auch gerade irgendwo einen Meteoriten gefunden, wo Zucker drin war?
Das wäre jetzt die folgende Geschichte gewesen, die Folgegeschichte dazu. Ja, also es hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt quasi die Meteoriten deswegen gefressen haben, weil die so schön süß waren. Aber es ist auch eine interessante Geschichte. Ich meine, jetzt keine dramatisch neue Geschichte, weil wir wissen, dass im Weltall, in den Asteroiden, in den Kometen durchaus sehr viele komplexe Moleküle zu finden sind. Und komplex heißt, glaube ich, in dem Zusammenhang mehr als 6 Atome. Die das sein müssen, damit es ein komplexes Molekül heißt. Und wir waren ja schon auf Kometen wie Churyumov-Gerasimenko und wir haben aus der Ferne diverse Sachen untersucht, also Kometen untersucht, Asteroiden untersucht und man hat da wirklich, schau grad, was ich weiß, die haben alle so chemische Namen, die ich alle nie immer auswendig weiß. Glykolaldehyd hat man zum Beispiel gefunden in einem Kometen. Das ist auch so eine Art von Zucker. Man hat Alkohol gefunden dort. Diverse Alk, sowohl das Ethanol als auch Methanol, also den guten und den schlechten Alkohol. Aber ich habe jetzt gerade hier, den verlinke ich dann, jetzt habe ich die Liste gefunden. Ich habe mal eine Liste geschrieben mit allem Zeug, das man auf Churyumov-Gerasimenko gefunden hat. Aha. Und zwar hat man dort gefunden Ammoniak. Ja.
Das ist das, wonach der Obdachlose riecht.
Ja, also Düngemittel, Reinigungsmittel, also ja, ungefähr. Dann hat man Glycin und Phosphor gefunden und der Phosphor, das sind jetzt keine komplexen Elemente, weil Phosphor ist einfach nur ein Element, aber tatsächlich ist es interessant, weil Phosphor wirklich essentiell ist fürs Leben. Also du brauchst Phosphor, damit du DNA machen kannst. Ja, sonst ohne Phosphor geht's nicht. Das war halt auch interessant, dass es da gab. Dann hat man Methan gefunden. Das kennen wir. Das ist das, was aus den furzenden Kühen rauskommt, weswegen, was zum Treibhauseffekt mit durchaus beiträgt. Dann haben wir Formaldehyd gefunden. Das ist das, was man irgendwie.
Das ist das, wo wir unsere Kinderherzen drin einlegen, ja.
Zum Beispiel, also biologische Präparate, aber du findest es auch irgendwie so als Desinfektionsmittel und auch in manchen Früchten, also kann man es finden. Schwefelwasserstoff hat man gefunden. Der stinkt, das ist das, also Mundgeruch ist Schwefelwasserstoff und stinkt anders. Und das ist eine schöne Arbeit, die habe ich damals.
67P hat Mundgeruch.
Ja, das Schöne ist, das ist eine Arbeit, ich habe das damals recherchiert, das war für die Science Busters Show, und da habe ich halt all diese Sachen recherchiert. Und ich habe eine Arbeit gefunden, die ist echt, die müsste man mal irgendwie jemand, der sich mit Medizin auskennt, uns aufarbeiten. Da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die sagt, dass Schwefelwasserstoff gegen Erektionsstörungen wirken kann.
Mundgeruch gegen Erektionsstörungen.
Das war nicht der Titel, den die Wissenschaftler und Wissenschaftler gewählt haben, aber da heißt es Hydrogen Sulfide as Mediator of Human Corpus Cavernosum Smooth Muscle Relaxation. Aber ich finde es interessant, also ob man das dann umsetzen kann, indem man eben irgendwie jemanden mit schlechtem Mundgeruch irgendwie anhaucht und dann, ich weiß es nicht, aber wer sich auskennt damit, sagt uns bitte Bescheid. So, Cyan Wasserstoff hat man gefunden, also das ist, was man aus Blausäure kennt, Schwefeldioxid hat man gefunden, Schwefelkohlenstoff hat man gefunden.
Was du also damit sagen willst, jetzt während du die Liste vorliest, ist eigentlich, also der langen Liste kurzer Sinn ist eigentlich gar nichts so Besonderes mit dem Zuckermeteoriten.
Nein, es ist schon was Besonderes. Also, es ist immer besonders, wenn wir was Neues finden, weil das halt ist ja nicht so unbedingt trivial zu verstehen, warum diese ganzen komplexen Moleküle, warum die da im Weltall rumliegen. Weil eigentlich ist im Weltall ja gar nichts. Also da sind halt irgendwie Planeten und auf den Planeten ist was und Sterne und in den Sternen ist was. Aber die Asteroiden, Kometen, das sind Winddinger. Und all diese, oder die meisten, viele dieser komplexen Moleküle haben wir auch in den ganzen, im interstellaren Medium, in den Gaswolken zwischen den Sternen gefunden. Und da fragt man sich, wie kommt das dahin? Ja, also Alkohol zum Beispiel. Also es gibt diese gigantischen Alkoholwolken im Universum. Und sie fragt, wie kommt da Alkohol da mitten ins Nix? Ja. Aber das ist tatsächlich eben, du hast die Atome, also es ist alles wie Sauerstoff, Kohlenstoff und das ganze Zeug, die kommen halt aus den Sternen, die fliegen dann drum. Und wenn die in diesen Wolken sind, das ist erstens kalt, ja, das heißt, die bewegen sich nicht so schnell. Und in diesen Wolken hast du oft auch Staub drinnen. Also wirklich so kleinste Staubpartikel, die eben auch von den Sternen kommen. Und wenn jetzt diese Atome auf den Staubteilchen landen, dann können die dort miteinander reagieren. Ja, weil da sind sie nahe beieinander, bleiben auch nahe beieinander. Und auf diesem Staubzeug können die miteinander reagieren. Irgendwann entsteht dann mal in der Nähe ein Stern. Der Stern, vereinfacht gesagt, brennt, bläst mit seiner Strahlung den Staub weg und übrig bleiben diese ganzen komplexen Moleküle. Und aus den Wolken entstehen dann eben auch die Kometen und Asteroiden, aus denen entstehen die Planeten. Das heißt, es ist dann, wenn man sich es genau anschaut, nicht ganz so unwahrscheinlich, dass man komplexe Objekte, Moleküle findet auf den Himmelskörpern. Und was man jetzt gefunden hat mit Zucker ist, unter Zucker verstehen wir immer quasi hier den weißen
Würfelzucker.
Genau, ja. In dem Fall, chemisch ist Zucker halt sehr viel umfassender. Genauso wie Alkohol übrigens. Also wenn ich Chemiker Zucker und Alkohol anbieten, dann immer nachfragen, was sie genau meinen. Okay. Ja, weil da kann ziemlich fieses, tödliches Zeug rauskommen dabei, ja. Aber in dem Fall, der Zucker, den man da gefunden hat, in dem Meteoriten, ist Ribose. Und Ribose ist deswegen wichtig. Warum ist Ribose wichtig?
Jetzt gucken wir mal, wo das, wo Fragmente dieses Wortes vorkommen. Desoxyribonukleinsäure.
Genau, in Ribonukleinsäure. Das RNA, Ribonukleinsäure, ist Ribose ein essentieller, zentraler Baustein, ja. Das heißt, RNA ist zum Beispiel bei Viren der Träger der Erbinformation. Aha. Ja, also RNA ist durchaus wichtig. Also Ribose ist durchaus wichtig. Und die Ribose hat man gefunden im Meteoriten, der heißt im Murchison-Meteorit, der ist 1969 schon eingeschlagen, hat 100 Kilogramm. Und zuerst haben die gedacht oder wollten ausschließen, dass es eine nachträgliche Verunreinigung ist. Aber man konnte halt zeigen, dass du, wenn du die Isotope anguckst von dem Kohlenstoff im Zucker, dann entspricht der dem, was vom Weltall zu erwarten ist und nicht der irdischen Zusammensetzung.
Aha.
Und was halt all diese Entdeckungen immer wieder zeigen, ist, dass eben tatsächlich es immer wahrscheinlicher wird, dass eben diese ganzen Bausteine, ja, diese Ribose, wir haben den Phosphor, den ganzen anderen Krempel, den man da braucht, ja, dass all diese komplexen Moleküle, die Bausteine des Lebens, wie es gern so genannt wird, in den Medien, aber auch in der präbiotische Chemikalien, glaube ich, heißt es in der Wissenschaft offiziell, also nicht Leben selbst, aber die komplexe Moleküle, die du brauchst, um Leben draus zu machen, Aminosäuren und den ganzen Kram. Und je mehr man davon findet, desto wahrscheinlicher wird es, dass eben diese Bausteine wirklich eben nicht auf der Erde entstanden sind, sondern eben durch Kometen und Asteroiden auf die Erde gekommen sind, dass quasi halt so das Leben, die Bausteine des Lebens aus dem All auf die Erde gelangt sind.
Da sollte man jetzt mal vielleicht überlegen, was der Umstand, dass dieser Meteorit 1969 hier aufgeschlagen ist, mit dem Umstand zu tun haben könnte, dass mein Geburtsjahr das Jahr 1969 ist.
Du bist in Wahrheit ein außerirdischer Mutant.
Sternenstaub. Israelische Wissenschaftler haben, apropos Stoffwechsel, den du eben hattest, israelische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Kraftstoff und Essen aus Kohlendioxid gewinnen kann. Und ich habe den Verdacht, dass das eine dieser, Zitat, smarten technischen Lösungen ist, von denen dieser FDP-Heini so träumt, der dummerweise Jurist ist und sich möglicherweise darum nicht so recht vorstellen kann, was Grundlagenforschung bedeutet und wie lange es dauern kann, bis smarte technische Lösungen überhaupt mal marktreif sind und dann Markt durchdringen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Kolibakterien dazu gezwungen zu mutieren, vor sich hin zu mutieren. Und das hat dazu geführt, dass sie sich von CO2 ernähren können und Zucker, wovon sie sich normalerweise ernähren, nur als Starter brauchen, wie so Hefe, weißt du, so Hepp,
so ein Klümpchen Zucker aus der Küche und dann
genau, zack, und dann saugen die praktisch das CO2 aus der Umgebungsluft. Problem ist, dass sie extrem hohe Konzentrationen von CO2 brauchen und nicht das bisschen, was in unserer Atmosphäre vorhanden ist.
Ja, da haben wir doch Glück, da können wir doch weitermachen.
genau, das ist das Nächste, was der Lindner dann erzählt. Nee, wieso? In 100 Jahren haben wir die, dann sind die Kolibakterien fertig und dann ziehen wir das alles wieder raus. Sie gehen aber davon aus, dass das jetzt nur ein Zwischenschritt ist, weil sie jetzt verstanden haben, wie sie die Kolibakterien zur Mutation zwingen können. Und irgendwann werden wir möglicherweise Kolibakterien haben, die der Luft CO2 entziehen können, um daraus dann Nahrung herzustellen, also aus dem Stoffwechselprodukt der Kolibakterien können wir dann essen, also Bakterienkacke, oder wir tanken damit. Was das jetzt im Einzelnen ist, was dann da hinten rausfällt, wissen wir nicht, also ich nicht. Was sie aber sagen ist, es werde noch einige Zeit dauern, bis sie soweit sind. Also und einige Zeit braucht der ITER auch schon seit 50 Jahren.
Ja, also ich finde das immer wirklich extrem spannend, diese Art von Forschung, wo du halt wirklich durch Genmanipulation oder durch andere Prozesse halt tatsächlich irgendwie so Lebewesen dazu bringen kannst, solche Dinge zu machen. Ich habe jetzt gerade was gelesen, wo sie irgendwelche Algen, glaube ich, sind das, so verändern, dass die Algen per Photosynthese Wasserstoff produzieren.
Ja.
Was natürlich auch
machen die das
sehr
nicht,
praktisch wäre.
Machen die das nicht sowieso?
Nee. Es haben sie früher mal gemacht und dann haben sie aufgehört damit, weil sie dann eben auf irgendwas einen anderen Prozess umgestiegen sind und die Information ist quasi noch vorhanden, dann muss die irgendwie aus der DNA wieder quasi aktivieren oder so ähnlich. Mhm. Und dann braucht's aber, muss man die irgendwie so, ich glaube, das funktioniert nur unter Ausschluss von Sauerstoff. Also okay. Du musst das quasi irgendwie, aber für da arbeitet man auch, das sagt auch, dauert noch ewig, bis das was wird. Aber das ist auch cool, wenn du dann quasi hier dann deine Bakterien den Wasserstoff herstellen lassen kannst. Oder ich habe jetzt kürzlich, das habe ich deswegen noch nicht erzählt, weil es noch nicht veröffentlicht ist und ich deswegen nicht verlinken kann, aber ich habe für die Zeitung der Uni Linz einen Artikel geschrieben über ziemlich coole Forschung, wo sie einen Weg gefunden haben, jetzt in dem Fall nichts mit Lebewesen, sondern rein chemisch, aber einen neuen Katalysator gefunden haben, wie sie aus CO2 Alkohol machen können.
Ja.
Also jetzt auch nicht als neue Quelle für
Trinkalkohol. Ein Katalysator, das heißt, es verbraucht sich nicht.
Genau, ja. Und wo du dann wirklich immer auch wieder Alkohol quasi jetzt nicht zum Saufen, sondern ja, eben als Energiequelle, also als Treibstoff oder sowas. Ja, so das ist, da gibt schon coole Sachen, aber halt ja, die, das Problem, das wir haben, ist halt jetzt. Also das
genau, ich wollte gerade sagen, hoffentlich sind sie schnell genug, um das Problem zu lösen, bevor alles in die Binsen geht. Das ist ja das Problem.
Ja. So, zur Mutation gezwungen. Die Habsburger.
Die habe ich auch gelesen und habe gedacht, nee, das kannst du nicht machen, das ist Lokismus. Aber ja,
Naja, es ist vor allem Wissenschaft, ja. Also
lokistische Wissenschaft.
Ich weiß nicht, ob es wirklich Lokismus ist, aber man muss ja nicht sagen, dass die hässlich aussehen. Man muss nur sagen, die haben halt einfach alle eine
Auffällige.
Also es geht um die Habsburger. Ja. Die Habsburger sind quasi, haben die Österreich, Ungarn und den ganzen Kreppel in Europa jahrhundertelang dominiert. Ja. Wir sind sie erst vor 100 Jahren losgeworden. Die Habsburger, in Deutschland ist der Otto von Habsburg noch länger rumgelaufen. Bei uns dürfen sie nur noch Habsburg heißen und nicht mehr von Habsburg.
Ja, das ist auch so eine Schande, dass wir das hier noch nicht mal auf die Reihe gekriegt haben, dem Adel wirklich seinen neuen Platz zuzuweisen. Ja. Ja.
Aber was man tatsächlich eben sieht, wenn man sich die Habsburger der letzten Jahrhunderte anschaut, ist, dass die halt alle so wirklich die berühmte Habsburger Unterlippe, den Habsburger Unterkiefer, also wirklich so
eigentlich eine Überentwicklung. Eigentlich sieht das aus, als hätten die einen Unterkiefer vorgeschoben und die Unterlippe total geschwollen. Meinst du, die haben auch so geredet?
Das hier, keine Ahnung.
Hallo, ich bin ein Habsburger.
Also es ist halt eine Überentwicklung des Unterkiefers, ja. Und die Bilder sind wirklich, also wenn man sich die anschaut, da muss ich denken, also das sind quasi Bilder, die halt tatsächlich von denen in Auftrag gegeben wurden. Also da.
Das heißt, die müssen noch schlimmer ausgesehen haben, als es tatsächlich auf den Bildern ist, oder? Weil realistisch sahen die doch auf den Bildern nie aus, oder?
Ja, die Frage ist, man vermutlich sind die geschönt, aber wenn zu sehr schönen kann man es ja nicht, weil ein bisschen realistisch sollten die ja auch aussehen, ja, weil sonst bringt es ja nicht so, dass du einfach irgendeinen Kerl hinzeichnest, den es nicht gibt. Also die hatten ja keine Fotos oder sonst irgendwas nach. Also die brauchten ja auch irgendwie halbwegs realistische Abbilder. Und jetzt haben spanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Santiago de Compostela haben jetzt tatsächlich untersucht. Erstmal haben sie die ganzen 66 zeitgenössische als authentisch geltende Porträts untersuchen lassen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert von diversen Experten für Gesichtschirurgie, die untersuchen und auswerten lassen. Und andererseits haben sie tatsächlich untersucht anhand der Stammbäume, anhand der Abstammungslinien, was es ja durchaus gibt. Also da hast du wirklich über 20 Generationen, 6000 Mitglieder dieser Familie sind quasi da aufgezeichnet in allen Familienzusammenhängen und haben geschaut, ob es einen Zusammenhang eben zwischen diesen Unterkiefer-Überentwicklungen und Inzucht gibt, weil natürlich du da immer in der, also nicht so, dass die Mutter den Sohn geheiratet hat oder sowas, aber halt irgendwie der Cousin, die Cousine oder irgendwie sowas, die waren halt alle miteinander verwandt, weil man nur innerhalb der Herrscherfamilie quasi geheiratet hat.
Das ist halt wie eine Insel, die komplett abgeschottet ist, ja.
Genau, und das ist auch das Interessante, was sie dann sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, die Anzahl der untersuchten Personen ist zu gering, um wirklich diesen Zusammenhang, einen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen eben Unterkiefer und Inzucht, den sie gefunden haben, auch wirklich so zu behaupten. Ja. Es könnte auch Zufall sein, obwohl es unwahrscheinlich ist.
Es ist einfach ein dominantes Merkmal, das da weitergegeben wurde.
Ja. Genau, aber sie sagen tatsächlich, es wäre unwahrscheinlich, wenn es Zufall wäre, sondern es ist schon wahrscheinlich, dass es eben der Inzucht zu verdanken ist. Aber sie sagen eben, dass weil die Habsburger Dynastie, die ist eben wirklich so ein, ich zitiere jetzt hier, eine Art natürliches Labor, das uns die Erforschung ermöglicht, da das Ausmaß an Inzucht hier so unterschiedlich war. Weil du natürlich eben Inzucht hast du immer noch Gegenden gesagt, die Insel, von der du gesprochen hast. Ja. Ja, also du hast immer noch Gegenden, wo Inzucht tendenziell ein Problem ist. Nicht wie absichtliche Inzucht, sondern einfach, weil halt da, aus welchen Gründen auch immer, in der Gegend halt einfach nicht genug Leute sind. Das zu erforschen ist halt durchaus relevant und interessant und darum haben die es halt mit den Habsburgern gemacht, weil es dann, sie sagen hier, der letzte Habsburger Herrscher Spaniens, irgendwann hast du dann halt tatsächlich, wenn du dir den anguckst, den Karl der Zweite war das. Also da ist es wirklich, also der schaut echt extrem aus, ja. Also da ist der Unterkiefer extrem ausgeprägt und vermutlich dann noch extremer in Realität. Und hier dürfen Historikerinnen und Historiker genauer beurteilen, in dem Artikel steht, Karl war der Überlieferung nach weder körperlich noch geistig der Aufgabe als spanischer Regent gewachsen. Er galt letztlich als regierungsunfähig und erhielt den Beinamen El Hechizado, der Verhexte.
Der Verhexte, um nicht sagen zu müssen, der Schwarzsinnige oder sowas, ne?
Irgendwie sowas, ja. Also das hat er dann oft nicht nur äußerliche, sondern irgendwie auch halt irgendwie psychische Auswirkungen, die Inzucht. Also es ist durchaus relevant, das zu erforschen. Und das haben die gemacht und ja, das als Österreicher interessieren mich natürlich die Habsburger
immer. Natürlich. Ja. Währenddessen haben indische Wissenschaftler festgestellt, was man trinken kann gegen den Kater nach dem Saufen. Wir haben es ja auch heute so viel mit Alkohol. Es handelt sich um einen Saft aus Kokoswasser, Birnen und Limetten, der den Alkoholabbau beschleunigt und die Katersymptome damit lindert. Kaffee zum Beispiel hat einen gegenteiligen Effekt, sagen sie. Was sinnvoll ist außerdem, ist dazu Käse, Gurken und Tomaten zu essen. Das steigert die Wirksamkeit dieses Kokosbirnen-Limettensaftes noch. Das Ganze haben sie herausgefunden, indem sie Obst, Gemüse, Getreideextrakte eben auf ihre Fähigkeit untersucht haben, Alkohol abzubauen.
Okay.
Jetzt kommt's. Ich würde jetzt gerne in Mais rufen, aber es war im Reagenzglas. Wie nennt man denn das dann?
In vitro?
In der Petrischale halt.
Ja. Ja.
Was mir aber ein bisschen egal war, weil ich habe gedacht, die Leute kaufen eh jeden Scheiß, wenn man nur draufschreibt, dass das die Wissenschaft hat festgestellt, draufschreibt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich anfangen, einen Vrind-Antikatersaft oder sowas zu produzieren oder zumindest irgendeinen beknackten Energy-Drink zu labeln und dann zu vermarkten. Das wäre vielleicht ganz schlau.
Da habe ich dazu einen ganz aktuellen Lesetipp, also aktuell, weil ich gerade aktuell lese. Das Buch selbst ist, August 2019. Also das Buch ist auch noch aktuell, zumindest auf Deutsch. Und zwar ist es von einem Mann, der, ist das jetzt irgendwie Namenslukismus? Also der Name klingt so, als hätte er auch ein extremes Unterkinn. Der heißt Schocknessy. Wie spricht man das aus? Schocknessy schreibt man es?
Schocknessy wie Schocknessy?
Man schreibt den Vornamen.
Egal, wie heißt das Buch?
Shaughnessy Bishop Stall, also wirklich so ein typisch britischer Name, der britischer gar nicht mehr geht, ist aber Kanadier. Und das Buch heißt auf Deutsch. Nö, ist schon gut. Das Buch heißt auf Deutsch Verkatert, der Morgen danach, ein Mann auf der Suche nach dem ultimativen Heilmittel. Auf im Original heißt es Hangover, One Man's Quest for the Cure. Und das ist quasi, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich halte von dem Buch. Es hat auf jeden Fall sehr viele interessante Informationen. Halt wirklich, da macht sie halt irgendwie sowohl historisch als auch medizinisch eben auf die Suche nach ihm. Erstens, was ist ein Kater? Wie entsteht er? Was tut man dagegen? Und wie taucht er in der Literatur auf? Und schon auch festgestellt, dass der mit sehr, sehr lange quasi irgendwie nicht irgendwie literarisch wissenschaftlich behandelt worden ist. Auch das Wort Hangover gibt es erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Haben die sich davor nicht so volllaufen lassen, oder?
Doch, schon, aber das hieß halt irgendwie anders, ja. Also okay. Das ist ja schon, aber er ist halt, sagen wir mal, er ist selbst extrem involviert in sein Thema. Also das geht über 10 Jahre, glaube ich, hat es geschrieben. Und im Wesentlichen, in jedem Kapitel, wenn das der reale Beschreibung seines Lebens ist, dann ist der Mann irgendwie ein massiver Alkoholiker. Ja. Das schreibt auch teilweise oft so, also er säuft wirklich viel in allen Arten, er schießt sich ab bis zum geht nicht mehr in allen möglichen Orten, also in Las Vegas, irgendwo in Österreich auf irgendwelchen Zeltfesten am Oktoberfest und so weiter, macht irgendwie so eine Tour, diese The World's End, der Film mit wie heißt der, Nick Frost? Nein. Simon Pegg, genau, ja, also der Cornetto-Trilogie. Ja, also da gibt es diese berühmte irgendwie World's End Tour, wo du irgendwie 12 Pints in 12 Pubs in einer Nacht trinkst, das stellt er nach und dann saufen sie nachher noch weiter und so. Also er ist wirklich er verliert zwischendurch irgendwie seine Freundin und alles, wenn es eine reale Biografie ist, beschreibt. Also es ist mir teilweise, finde ich, so ein bisschen so haut drauf, also es ist alles irgendwie so dieses und, aber die Informationen
sind schon. Kommt der denn zu einem Schluss?
Ich hab's noch nicht ganz, mir fehlen noch das letzte Kapitel, aber tatsächlich, er besucht auch wirklich so Hangover-Researcher auf der ganzen Welt. Irgendwie in Las Vegas gibt's irgendwie einen Arzt, da kannst du dich quasi einen Termin machen, dann kriegst du nämlich In-Vitro-Sachen gespritzt. Besucht nämlich Erfinder von diesen ganzen Hangover-Drinks, die es da gibt. Also redet mit Medizinerinnen und Medizinern und probiert auch selbst wahnsinnig viel aus, alles Mögliche, mischt sich dann selbst was zusammen und hat dann irgendwie am Ende auch quasi eine Kur gefunden, die bei ihm fast hundertprozentig verlässlich wirkt gegen den Kater, sagt aber auch, dass es bei anderen quasi auch anders sein kann. Also es ist ein sehr interessantes Buch über ein Thema, dass das durchaus ja in der Wissenschaft und der Populärwissenschaft nicht so behandelt ist wie andere Themen. Also da kann man gerne mal reinlesen und schauen. Es ist die Frage, ob man es jetzt als Vorbild nehmen soll. Weil es ist
vielleicht reicht es auch ganz einfach, dass du es gelesen hast und in der nächsten Sendung erzählen kannst, was wirklich gegen den Kater hilft.
Ja, also die weniger saufen vermutlich. Aber ja, so ungefähr hat reagiert der Autor, auch wenn ihm das die Ärzte andauernd sagen, wenn auf seine Frage.
Was hätten wir denn noch im Angebot? Ich hätte hier noch ein Mittel gegen Grippe, ein neues.
Ja, welches denn?
Die ketogene Diät. Die ketogene Diät ist wie nennt man das denn? So eine Low-Carb-Freak-Show, also die Orthodoxie der Low-Carb-Diät. Dabei ist halt praktisch keine Kohlenhydrate mehr, sondern fast ausschließlich Fett. Das Fett liefert locker 80%, wenn nicht noch mehr, der Kalorien, die du überhaupt nur aufnimmst. Das führt dann dazu, dass dein Körper den Stoffwechsel umstellt wie beim Fasten. Du verbrennst dann nur noch Fett zur Energiegewinnung und nicht mehr Kohlenhydrate. So. Dabei entstehen in der Leber sogenannte Ketokörper und darum heißt das Keto-Diät. Damit kann man abspecken, muss man allerdings auch hinkriegen, weil das ziemlich anstrengend ist. Ich habe das auch schon mal versucht. Das ist wirklich sehr anstrengend und auch es ist halt anstrengend. Es ist einfacher ist es, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, finde ich jedenfalls. Es scheint aber einen Einfluss aufs Immunsystem zu haben. Jetzt kommt's. In Mais haben sie es ausprobiert. Sie haben Mäuse ketogen ernährt und eine Kontrollmausgruppe ganz normal ernährt, haben ihr dann Influenza-Viren per Nasenspray verabreicht, was ich sehr schön finde, so ein kleines Nasenspray für Mäuse, haben dann Influenza-Viren per Nasenspray reingetan und haben festgestellt, die Keto-Mäuse hatten milderen Krankheitsverlauf bei der Grippe, also Influenza, ne, das ist nicht Erkältung, milderen Krankheitsverlauf, geringere Sterblichkeit. Und okay, sie führen das darauf, dass diese Ernährung Immunzellen in der Lunge aktivieren würde.
Aber das ist jetzt quasi halt keine, es ist eine Prävention, aber jetzt wirklich nichts, was, wenn ich sie habe, dann hilft mir das jetzt irgendwie nichts.
Das wäre jetzt noch die Frage, dass also das ist in Mais, ne? Also sie haben es nur im Mausmodell bisher gesehen. Im Menschen haben sie es noch nicht mal in irgendwelchen Modellen ausprobiert. Ich sag mal, nee, das hilft nichts. Das ist, wenn, dann ist das Prävention, ja. Ja, es ist Prävention.
Gut. Was habe ich noch? Ich habe noch, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist ein Thema, das jetzt gerade zumindest in meiner sozialen Medienblase ständig aufgepoppt ist. Vermutlich dann eher auch in deiner oder der Hörerschaftsblase. Es geht um die These, die momentan gerade rumgereicht wird, dass wir Glück gehabt haben mit unserer industriellen Revolution, weil wir dadurch ganz knapp daran vorbeigeschrammt sind, jetzt in der Eiszeit zu leben durch unsere CO2-Emissionen.
Oh, ganz dünnes Eis, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ja.
Ja, also das ist ein Artikel, der stammt von Michael Schmidt-Salomon. Weiß nicht, ob du den kennst?
Ja, der ist eigentlich ein ganz vernünftiger Typ.
Ja, er hat auch schon Sachen geschrieben, die ich nicht so vernünftig finde. Echt? Und auf jeden Fall das.
Also was ich von ihm gelesen habe bisher, war meistens vernünftig. Es war immer so ein bisschen radikal. Der gehört ja zur Dingsbums-Bewegung, ne? Hier humanistischen Humanismus. Und da ist er mir zu radikal. Also es ist einfach so radikal vernünftig, ne? Aber
ja, ich finde es halt immer. Das ist halt auch mein Problem, dass ich mit diesen ganzen humanistischen Bewegungen habe, dass die halt immer so unempathisch sind.
Ja, genau.
Aber in dem Fall, dieser Artikel, der halt wirklich bei mir ständig, den habe ich jeden Tag auf, was heißt jetzt, Twitter, Facebook, glaube ich, irgendwie 10-mal pro Tag wird mir dann die Timeline gespielt. Der heißt, der Klimawandel aus Sicht des evolutionären Humanismus. Warum wir nicht klimaneutral sein sollten. Und ich fasse jetzt kurz zusammen. Die These ist, dass erstens, dass quasi hier dieser, was für einen so einen Radikal-Atheisten durchaus halt irgendwie naheliegend ist, also er betrachtet das Ganze eben auch aus einer religiösen Perspektive und sagt halt, dass wir jetzt quasi hier die Welt nicht immer so durch die religiöse Brille sehen sollen. Also er redet von, ich zitiere jetzt mal, das Abholzen von Wäldern unter bestimmten Umweltbedingungen eine verheerende ökologische Katastrophe verhindern könnte, widerspricht völlig unseren moralischen Intuitionen, die letztlich auf einem romantischen Naturbild gründen, aber dies zeigt nur, dass das aus religiösen Vorstellungen gespeiste romantische Naturverständnis den Blick auf die Realität verstellt. Also er zitiert zuerst eine wissenschaftliche Arbeit, laut der eben tatsächlich eben zur Beginn der Industrie Renovation die die CO2-Werte gerade so waren, dass eben eine beginnende Eiszeit abgewendet wurde und sagt dann eben, dass das eben durchaus die menschliche Aktivität, die Abholzung der Wälder zum Beispiel, dazu geführt hat, dass wir eben dieser Eiszeit entkommen sind und dass wir jetzt eben nicht so tun sollten, als wäre Wälder abholzen immer was Schlechtes, weil wenn wir das tun, dann kommt das aus einem religiösen Bild und religiös ist halt nicht so toll. Und
ich könnte jetzt schon mindestens drei Sachen aus den Sendungen dieses Jahres, die wir beide gemacht haben, zitieren, die ihn widerlegen, aber ja.
Ja, dazu komme ich dann gleich, ja. Und was ich dann halt noch ein bisschen, das ist ein langer Artikel, da kommt da wirklich noch jede Menge anderes, viel zu wie auf dem Weg zu einem planetaren Bewusstsein und irgendwie alles so Zeug steht da drinnen. Und aber was er dann auch noch sagt, natürlich erwähnt er dann auch noch Fridays for Future und diese Bewegung und sagt, wenn Fridays for Future das nicht erwähnen, nicht berücksichtigen, dass eben die CO2-Sachen quasi auch gut sein kann, CO2-Emissionen, weil wir eben dem Eiszeit entkommen sind, dann sind sie nicht glaubwürdig und sie sagen hier, die Menschheit muss ihre Wirtschaftsweise ändern, um die globale Wärmung zu begrenzen. Wahr ist aber auch, dass der menschliche Einfluss auf das Klima eine nicht minder gefährliche ökologische Katastrophe verhindert. Würde die Fridays for Future-Bewegung dies berücksichtigen, könnte sie an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Würde Schmidt-Salomon berücksichtigen, dass in dieser Arbeit, die er da zitiert, garantiert nicht steht, dass das garantiert verhindert wurde, sondern dass es sein kann, dass es verhindert wurde, würde er schon so einen Scheiß nicht schreiben. Sollte das trotzdem in dieser Arbeit stehen, dass es garantiert verhindert wurde, ist diese Arbeit unseriös und man sollte erst recht nicht drauf zurückgreifen.
Und das ist dann der zweite, den kann ich vielleicht auch aus dem Artikel, also hat auch direkt, in dem Fall der Artikel ist erschienen auf der Seite der Giordano Bruno Stiftung dann hat der humanistische Pressedienst hat dann eine weitere, also da hat auch jemand, Daniela Vaconic, Journalistin, hat dann eben auch den Artikel veröffentlicht und hat da eben sehr genau erklärt, das was du gerade angesprochen hast, dass eben in diesem Paper, das ist in Nature erschienen, dass das da eben nicht drin steht, ja.
Doch,
er steht schon drin, weil es behandelt sich, es geht schon mit dem Thema, aber es steht jetzt nicht in der Konsequenz drin, die Schmidt-Salomon da irgendwie behauptet. Sie sagen auch nur, dass das erstens mal, also sie sagen, die Eiszeit, sie haben einfach untersucht, wie halt quasi die Milankovitch-Zyklen, also diese ganzen astronomischen Effekte, das CO2, also gemeint, dass halt vor Beginn der industriellen Revolution hatten wir eben die CO2-Konzentration, die wir haben, hat eben gesagt, dass eben dadurch wir dann halt die nächste Kaltzeit ungefähr 50.000 Jahre entfernt ist, ja. Und wenn das, dass da irgendwie dem, sie haben dann in irgendeiner Fußnote oder irgendwo in einem Satz erwähnt, dass es da quasi diese Erhöhung des CO2-Gehalts, diese Erhöhung ist auch ein bisschen übertrieben, also dass einfach die halt es geht um den Unterschied zwischen 280 und 240 Parts per Million. Ja. Und sie haben gesagt, dass das vielleicht eben aus dem Menschlichen, eben der Abholzung der Wälder kommen könnte. Das ist aber halt eben eine umstrittene Minderheitenthese in der Klimaforschung. Und das haben sie auch so erwähnt. Und vor allem haben sie auch, was auch klar ist, dass halt irgendwie eine Kaltzeit, die halt im Laufe von Jahrtausenden kommt, ist bei Weitem nicht, wie Salomon schreibt, eine nicht minder gefährliche Katastrophe wie eben der Klimawandel, der in ein paar Jahrzehnten stattfindet. Also das ist halt was komplett anderes. Und dieser ganze philosophische Quatsch von wegen hier, also wenn die das nicht dazu sagen, dann kann man ihnen nicht glauben und so weiter. Ich meine, das ist halt dieser Relativierungswahn. Vor allem auch man kann schon, ich bin ja auch Atheist, ja, und durchaus einer, der das öffentlich sagt, aber man muss jetzt nicht überall die Religion irgendwie, die Antireligion raushängen lassen und sagen, ja, aber wenn man sagt, Wälder abholzen ist schlecht, dann ist das ja irgendwie Schöpfungsbewahrung und das ist Religion und das ist alles, ich weiß nicht, das ist alles.
Man muss einfach, es ist relativ simpel, wenn man hingeht und Religion als Verschwörung begreift, beziehungsweise als Verschwörungsmythos begreift, kann man diese einfache Regel, ich weiß nicht mehr, wer sie geprägt hat, darauf anwenden, dass man nie etwas mit einer Verschwörung begründen soll, wozu Inkompetenz ausreicht.
Ja,
das heißt, bevor diese Verschwörung Religion für irgendwas verantwortlich ist, ist wahrscheinlich irgendein natürlicher Mechanismus, wie beispielsweise Inkompetenz, was ein normaler Mechanismus ist, ist wahrscheinlich irgendein Mechanismus dafür verantwortlich gewesen, dass irgendwas passiert ist. Das ist, also Religion für irgendwas verantwortlich zu machen, kannst du wahrscheinlich auch Occam's Razor anlegen.
Nein,
Religion für irgendwas verantwortlich zu machen, ist die wahrscheinlich uneleganteste Erklärung, die man überhaupt nur finden kann. Ja.
Ich habe gerade geschaut, das stammt vom Science-Fiction-Autor Robert Heinlein, Heinlein's Razor, angelehnt an Occam's Razor, gehe niemals von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit als Erklärung ausreichend ist.
Und das, wenn du Religion als, ich betrachte Religion nicht als böswillig, es gibt sicherlich einzelne Vertreter, die das sind, aber prinzipiell ist es das, glaube ich, nicht. Wenn du das eben auf Verschwörungen mappst, was ja auch so ist, also es haut zumindest hin, ist ein bisschen eine Krücke, aber ich finde, sie funktioniert immer sehr gut, ja. Apropos ja. Klima.
Ja, bitte.
Der Wald, also österreichische Wissenschaftler haben sich den Wald angeguckt als Klimaanlage und haben ausgerechnet, dass wenn die Temperaturen stark ansteigen, die Wälder keine Kohlendioxid senken mehr werden, sondern Kohlendioxid quellen, was ich ganz spannend finde. Sowas habe ich neulich auch, und das ist eigentlich, ist es gerade nur ein Werbeblock, fällt mir auf. sowas habe ich neulich im Resonator-Podcast auch besprochen. Da ging es nämlich um Waldmodellierung und unter welchen Umständen Wälder mehr CO2 produzieren, als sie aufnehmen. Mhm. Was ich dann ganz interessant wiederum fand, weil wir haben ja gerade diese Wiederaufforsten-Idee.
Die CO2 auch nicht ganz so einfach ist.
Und zwar ist sie nicht ganz so einfach aus mindestens einem Grund, nämlich nach ungefähr 100 Jahren hört der Wald einfach auf, CO2 zu speichern. Er muss aber da stehen bleiben, beziehungsweise einmal abgeholzt und neu gepflanzt werden, um dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen. Wir müssten diesen ganzen Spaß mit dem Wiederaufforsten also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Und es müsste sich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darum gekümmert werden, dass die Scheiße nicht abbrennt und nicht hinterher verfeuert wird oder sowas. Da kannst du Häuser draus bauen oder vergraben oder sonst wie. Das ist das Problem dabei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wo immer das argumentiert wird mit der Wiederaufforstung, scheint das niemanden zu interessieren, dass das für die Ewigkeit gelten muss. Und das kommt mir ein bisschen vor wie bei der Kernkraft. Also, ja, scheißegal, was unsere Enkel mit dem Müll machen, Hauptsache wir haben billig Strom. Oder halt, scheißegal, was unsere Enkel mit den Wäldern machen, Hauptsache wir können weiter mit idiotischen Autos überflüssig rumfahren. So ein bisschen kommt mir das vor.
Ich habe vor kurzem
um den Satz noch zu Ende zu bringen, sagen halt auch die WissenschaftlerInnen, die wichtigste Maßnahme ist die Investition in langlebige Holzprodukte, weil langlebige Holzprodukte dabei helfen, die CO2-Emissionen anderer Materialien einzusparen. Das heißt dann auch gleichzeitig, dass wir nicht bei Möbeldiscounter kaufen sollten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir irgendwann nochmal umziehen wollen, weil die Sachen, die die verkaufen, halten manchen Umzug nicht einfach so aus. Und dann schmeißen wir sie weg und dann wird es im Zweifelsfall verfeuert und dann ist die ganze Waldwiederaufforstungsgeschichte oder überhaupt die ganze Holzgeschichte einigermaßen für den Arsch.
Ich habe das tatsächlich vor kurzem, ich glaube, das war das hier, ich habe gerade einen Link gefunden, Deutschlandfunk Nova Sendung gehört, das Kritik an Aufforstungsstudie, das Pflanzen neuer Bäume ist kein Allheilmittel. Und da ging es vor allem darum, dass eben du kannst schon Bäume pflanzen, das kann schon funktionieren zum Klimaschutz, wenn man es eben richtig macht, aber eben du kannst, es geht nicht überall, weil das kann nicht jeder Baum überall wachsen. Ganz viele Gegenden eignen sich nicht für Bäume. Also Savannen oder Torfmoore sind natürliche CO2-Speicher. Wenn du da jetzt irgendwie Bäume reinpflanzt, dann hast du einen kontraproduktiven Effekt. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, da stehen überall noch keine Bäume, da hauen wir Bäume hin, sondern du musst dir ganz genau das Ökosystem anschauen, was schon da ist. Und das ist in der Sendung sehr schön ausgearbeitet worden, warum das eben Aufforsten prinzipiell okay ist, aber eben man nicht so einfach ist, wie es, dass man einfach sagt, okay, Bäume hin und gut ist.
Ja, und das kann man dann halt auch noch mit Daten unterfüttern. Und mein Ansatz ist ja halt ein sozialer, also ein gesellschaftlicher Ansatz. Ich bezweifle, dass wir als Menschheit jemals in der Lage sein werden, uns ewig um einen Wald zu kümmern, der so groß wie die europäische Halbinsel sein muss, wenn nicht noch größer und ständig wachsend. Das schaffen wir nicht. Dazu ist unser ganzes Wirtschaftssystem nicht in der Lage. Ich kann mir vorstellen, dass eine andere Gesellschaft das durchaus hinbekommt, dass man sagt, der sinnvolle Job der Zukunft ist, sich um einen Hektar Wald zu kümmern. Ja. Und das machen halt ganz, ganz viele. Irgendwie so eine Gesellschaft ist durchaus vorstellbar, aber dann bist du in so einer Raumschiff Enterprise Welt. Und da sind wir sowas von entfernt, dass
Ja, das ist auch immer mein Problem mit dieser Atomsemiotik. Die ist auch immer, diese Frage, wie man irgendwie Atommüllendlager so kennzeichnet, dass irgendwie in 100.000 Jahren die Leute da nicht reingucken. Wo man denkt, ist wahnsinnig interessant, drüber nachzudenken, aber du musst irgendwie 1 Million andere Probleme lösen, bevor das relevant wird. Ja, also, dass das
Ja, aber du musst es halt mitlösen. Also wenn du sagst, wir machen ein Endlager für die Ewigkeit, dann musst du dieses Problem mitlösen.
Ja, aber ich muss jetzt keine Atomsemiotik-Diskussion anfangen, aber mein Endlager, erstmal löse mal, bau mal ein Endlager, bau das mal. Ein Endlager, das auch ein Endlager ist, mach das mal. Das dauert 1000 Jahre, bis du das gebaut hast wahrscheinlich.
Dann und, kannst du immer noch über die Semiotik Gedanken machen.
Nein, da ist, ich glaube, da gibt's keine Möglichkeit. Ich glaube, wir haben mal in Norwegen, glaube ich, die haben gemeint, sie verbuddeln das einfach und dann sagen sie niemandem, dass da was ist. Also irgendwie schon, aber ich glaube, das ist wirklich am einfachsten, weil sobald irgendwo irgendwas steht, guckt, die Leute gucken nach, da kannst du doch so hinschreiben.
Das stimmt.
Mach das nicht.
Vielleicht und ist es sinnvoller, Apple Watches mit Geigerzählern auszustatten, so dass es irgendwie piept, wenn du da drüber läufst und du dir denkst, oh nee, hier lieber nicht drüber laufen.
Ja. Nee, ach, das nicht. Aber die haben gefühlt, die vergraben das einfach irgendwo, wo keiner einen Grund hätte, da reinzugucken und dann ist gut, dann per Zufall findet es vermutlich keiner und ja.
Tja.
Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich habe noch ein Thema.
Aha.
Zum Schluss, oder hast du noch eins?
Ach, ich habe noch jede Menge hier liegen.
Ja.
Wir gehen nochmal zusammen aufs Klo, dann singen wir was, dann gibt's ein Käffchen noch.
Ja, aber wir haben schon eine Stunde, über eine Stunde.
Na und?
Ja.
Sei doch nicht so.
Ich muss arbeiten.
Dann halt nicht. Na, erzähl doch mal, was hast du denn?
Ich habe eine Leseforschung.
Leseforschung?
Ja, Leseforschung, da geht es quasi hier, also das ist ein sehr langer Artikel beim Deutschlandfunk, wo es halt darum geht, um diese ganze Sachen erstmal, ob diese quasi, dass Kinder ja immer weniger lesen und so weiter, was auch nicht so wirklich stimmt. Der Anteil an Leuten, die lesen, ist mehr oder weniger gleich geblieben, auch der Anteil an Leuten, auch an Erwachsenen, die nicht lesen können und so. Es gab sogar wieder PISA-Studien, wo die Kinder irgendwie nicht sinnerfassend lesen konnten und so weiter. Das ist ein sehr langer Artikel, den man gerne lesen kann. Aber was ich interessant fand, war eine Studie mit immerhin 170.000 Teilnehmerleuten. Also das ist eine Menge. Da ging es um die Frage, was ja auch immer so ein Bildungsbürgerdiskussion ist, Papier versus E-Reader.
Ach Gott, ja.
Und die haben aber tatsächlich untersucht, das Leseverständnis linearer Texte auf Bildschirm und auf Papier. Und haben festgestellt, dass die Erinnerungsleistung und das Textverständnis besser ist, wenn du es auf Papier liest, als am Bildschirm. Aber, und da kommen jetzt die diversen Einschränkungen, die in den meisten Medien darüber dann nicht berichtet worden sind.
Na klar, weil das sind ja Feuilletonisten.
Es geht erstens mal nur um Sachtexte, ja. Also bei fiktionalen Texten, bei Geschichten, bei narrativen Texten und so weiter ist es irrelevant. Da spielt es keinen Unterschied. Es geht um Sachtexte. Und es ist auch nur dann relevant, wenn du den Sachtext quasi jetzt lesen musst. Wenn du sagst, ich muss das jetzt verstehen, lernen. Nicht, wenn du das quasi selbst lesen kannst, wie es dir gerade passt, sondern wirklich unter Zeitdruck quasi Sachtexte unter Zeitdruck. Dann ist es so, dass du auf Papier schneller Informationen, also dich besser erinnerst und das besser verstehst als auf den Text, also auf Papier.
Also die Bill Bryson Bücher auf dem E-Reader am Strand zu lesen, ist eine sinnvolle Idee beziehungsweise keine unsinnige Idee.
Genau.
Ja.
Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also ich habe das jetzt quasi nicht wissentlich, aber ich lese wahnsinnig viel auf dem E-Reader, weil ich wahnsinnig viel unterwegs bin und nicht immer Bücher durch die Gegend schleppen will. Aber das sind tatsächlich hauptsächlich Romane, Literatur, Belletristik. Aha. Die ganzen Sachbücher, ich lese auch Sachbücher, aber auch die ich quasi privat zu meinem Vergnügen lese. Aber alles, wo ich weiß, okay, da muss ich vielleicht mal damit arbeiten. Das sind die Bücher, die ich aus Recherchegründen lese. Die habe ich alle immer nur als Print, weil ich mir da leichter tue.
Aha.
Damit zu arbeiten und was zu verstehen und so weiter. Also das fand ich quasi, da ist noch sehr, sehr viel mehr in diesem Artikel drin, aber das fand ich wirklich interessant, dass diese Studie mal gemacht worden ist. Und was sie auch noch am Schluss sagen.
Was ich gerade ganz spannend finde, ist, also ich habe das auch, Belletristik auf dem E-Reader, Sachbücher in Print. Ich muss diese Bücher nicht lesen, also es ist halt, ich lese halt Sachbücher, weil sie mich interessieren und nicht, um da irgendwie, ne, um mein Wissen zu vergrößern, sondern, also, du gehst da mit Sicherheit mit einem anderen Ansatz oder Anspruch ran als ich, aber ich ertappe mich, wenn ich so drüber nachdenke, ertappe ich mich dabei, dass ich denke, nee, das ist ein Sachbuch, das kaufe ich mir lieber. Und ich wusste nie, warum ich mir das lieber als Print kaufe, als dass ich es auf einen E-Reader lade. Und vielleicht ist das die Erklärung, dass ich intuitiv einfach schon gemerkt habe, dass ich Sachbücher auf dem E-Reader nicht so gut verstehe.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch hauptsächlich ein bisschen handwerkliche Gründe. Also ich tue mir wesentlich einfacher, wenn ich irgendwie drei Bücher neben auf meinem Schreibtisch liegen habe, wo ich parallel in den Büchern hin und her blättern kann.
Ah, das
und das kann ich eben am Kindle kann ich das nicht so, bis ich da mal irgendwo hingeblättert habe.
Ich lese halt ein Buch von vorne bis hinten und dann ist das nächste dran. Ja.
Aber was auch noch schön drin ist, Sie sagen auch, was auch eine durchaus eine Binsenweisheit, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen, haben sie bessere Chancen, selbst gute Leser zu werden, steht hier. Und das tatsächlich, das kann man auch allen finden. Also nicht nur, ich kann das doch mal erweitern, also natürlich alle, die Kinder haben oder mit Kindern auf eine Art und Weise in Kontakt kommen, die das möglich macht, lest den Kindern was vor. Das ist immer hervorragend. Und lest auch wenn ihr erwachsen seid, lest euch selbst was vor, eurer Partnerin, eurem Partner, lest euch Sachen, Bücher vor. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Aktivität.
Das mit dem Kindervorlesen ist vor allen Dingen nochmal auch wichtig zu sagen, es ist egal, ob das gut oder schlecht gelesen ist. Ich kenne eine Mutter, die ihren Kindern nicht vorgelesen hat, mit der Begründung, ich kann so schlecht vorlesen. Es geht nicht darum, irgendeinen Schönheitswettbewerb zu gewinnen oder ja, vor allen Dingen nicht, wenn das Publikum die Kinder sind, die haben da denen ist das sowieso egal. Es geht tatsächlich nur darum, Sprache entstehen zu lassen, aus einem Text Sprache entstehen zu lassen, egal wie gut oder wie schlecht ihr das könnt. Also wenn ihr sagt, ich lese meinen Kindern nicht vor, weil ich nicht so gut vorlesen kann, erstens, den Kindern ist es egal, zweitens ist es trotzdem wichtig für die Kinder, drittens, man lernt durch Übung, dann übt halt an euren Kindern, die lieben euch so oder so.
Und viertens, also Kinder lernen ja auch quasi durch Nachahmung. Ja. Das heißt, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern Bücher haben, sich mit Büchern beschäftigen, Bücher gut finden.
Das ist ja sowieso dann kulturelles Kapital. Ja, klar.
Also lest vor, wem auch immer, aber lest vor.
Lest vor. Dann habe ich jetzt alle Meldungen in die nächste Sendung verschoben, bis auf eine. Und die lautet, finnische Wissenschaftler ich habe noch nicht das Gendern verinnerlicht. Finnische WissenschaftlerInnen entwickeln dehnbares Glas.
Ui.
Sie haben, geil, oder? Sie haben ein Glas entwickelt, das ist Aluminiumoxidglas, nennt sich das. Es ist flexibel und dehnbar.
Transparentes Aluminium.
Transparentes Aluminium, genau. Und kann seine Länge bei Dehnung verdoppeln. Das ist schon echt krass. Und es ist leichter und härter als Stahl.
Muss man mit dem Glas irgendwas machen, um es zu dehnen, weil ich kann es irgendwie anheizen, dann kann ich es auch ein bisschen dehnen. Aber
bei Raumtemperatur, also es bleibt halt flexibel bei Raumtemperatur. Das heißt, du kannst im Grunde, und das ist so mein Problem.
Ich sehe schon Wellen an Scherzbiergläser, die gleich mal auftauchen.
Siehst du, ich habe direkt einen Use Case gefunden. Und zwar ist mein Problem mit Smartwatches ist, diese Dinger sind praktisch überflüssig. So, eine Smartwatch, also so ein Ding, was ich am Handgelenk habe, ein Computer am Handgelenk, den finde ich genau dann nicht mehr überflüssig, wenn das praktisch mein Smartphone ist, das ich am Handgelenk tragen kann. Dazu muss das aber erstens flexibel und zweitens dehnbar sein, damit ich mir praktisch so eine Manschette an den Unterarm legen kann, die wenigstens so groß ist wie ein kleines Smartphone, um darauf die Sachen zu machen, die ich auch auf dem Smartphone mache. Und sowas könntest du zum Beispiel mit so einem Glas sehr gut bauen, weil es einfach, hochflexibel ist. Du könntest damit sogar irgendwo dagegen klopfen, wenn du den Arm bewegst und so, weil das ja so ein bisschen das Problem ist. Fänd ich geil, aber...
Aber in Mais,
genau. Ungefähr da sind die gerade. Sie haben jetzt verstanden, wie man das macht. Das ist aber ein furchtbar aufwendiger Prozess, um kleinste Mengen dieses Glases herzustellen. Die gehen also nicht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren auch nur im Ansatz bereit sind, einen Prototypen irgendwie zu zeigen, den man dann hinterher industriell herstellen könnte. Also sie schreiben, noch ist es ein Problem, ein solches Glas ausreichend fehlerfrei und in großer Menge herzustellen. Aber trotzdem geiler Scheiß, wenn es klappt.
Ja, das finde ich cool. Bin ich schon gespannt drauf. Und ich will trotzdem auch das Scherzbierglas haben. Also das möchte es nur noch mal anmerken, dass es nicht vergessen wird.
Natürlich möchtest du das Scherzbierglas haben. Kommt jetzt der Werbeblock eigentlich?
Ja, es kommt nicht kein großer Werbeblock, aber es kommt noch ein Rückblick, weil auf das Treffen der Hörerschaft in Wien.
Ach ja,
das sehr, sehr nett war, wollte ich nochmal.
Genau, wo ich nicht hin konnte. Ich bitte nachträglich auch nochmal um Entschuldigung, dass ich nicht hin konnte, aber ich hatte Facharztbesuche zu machen, die mir wichtiger waren, weil Facharzttermine in der Bundesrepublik Deutschland zu bekommen, ist so ein bisschen wie Goldstaub zu finden. Und immerhin ist jetzt rausgekommen, dass ich schon mal keinen Krebs habe, was ja vielleicht auch eine ganz nützliche Information ist, für die man dann auch mal ein Hörertreffen sausen lassen kann.
Ja, also ich soll dich auf jeden Fall von diversen Hörerinnen und Hörern grüßen. Es war ein sehr schöner Abend mit eben nicht nur, es war eben der Richard vom Zeitsprung-Podcast war da, es war die Lisa vom Mundart-Podcast waren da, es waren die Preisträger-Podcasterinnen und Podcaster von No Such Thing as a Fish, auch ein grandioser Abend, den die da gemacht haben im Wiener Stadtsaal, wirklich genial. Die Sendung im aus dem Stadtsaal wird, glaube ich, am 20. Dezember deren Podcast ausgestrahlt. Und der Abend selbst, wie gesagt, wir sind da gesessen, wir haben uns unterhalten, es war toll. Ich habe Anna Müllner, Biologin, die war da. Also es waren und natürlich ganz viele Hörerinnen und Hörer.
Die macht mit Todeslasern rum.
Genau, ja. Ja. Aber hat sie nicht mitgehabt. Die war alles gut. Ich bin von viel zu vielen Leuten auf ein Bier eingeladen worden. Aber ich habe es dann. Aber ich war nicht peinlich, glaube ich, am Schluss. Ich bin dann schon recht früh nach Hause gegangen, weil ich am nächsten Tag wieder was zu tun hatte. Und es war ein sehr netter Abend, das man vielleicht mal wieder wiederholen kann. Und ansonsten ist der Werbeblock, glaube ich, im Wesentlichen der vom letzten Mal. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich bin immer noch am 10. Dezember in Heidelberg mit meinen 100 Sternen und meinem kosmischen Waffeleisen und ich, mein kosmisches Waffeneisen und ich werden in Heidelberg 100 Sterne und eine Waffel erklären und kommt doch vorbei, es würde mich freuen. Und danach, wer mich gerne im kurzen blauen Kleid sehen will, der kommt am 12. Dezember nach Wien oder am 13. Dezember nach Linz. Da spielen die Science Busters Winter is Coming Reloaded, wie Game of Thrones wirklich enden sollte. Also eine leicht modifizierte Version unserer Game of Thrones Wissenschaftsshow, wo es viel zu sehen gibt und viel zu experimentieren. Es gibt Feuer, es gibt Eis, es gibt alles Mögliche. Und das sind die letzten Science Busters Auftritte von mir in diesem Jahr. Auch die letzten anderen Auftritte von mir in diesem Jahr. Meine Kolleginnen und Kollegen machen noch die Weihnachtsshow, da bin ich nicht dabei. Aber das sind die letzten drei Termine, wo man quasi mich irgendwie sehen kann in der Öffentlichkeit. Es sei denn, man läuft mir irgendwie beim Einkaufen über den Weg oder so.
Und das war die vorletzte Vrindt-Wissenschaft, die es 2019 zu hören gibt. Die Weihnachtsfolge gibt's dann zum 4. Advent. Und bis dahin danke ich dir, Florian.
Und ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.